Was mir immer noch auffällt bei den Älteren, die ärgern sich manchmal darüber. In der alten Immowert V gab es hinten in der Anlage, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, Barwertfaktoren und Abzinsungsfaktoren. Und viele
könnte man
sich in
der Tabelle suchen.
Genau, und viele regen sich auf, dass das nicht mehr dabei ist. Und also ich sag mal, das ist natürlich nur Übung, aber ich finde, mit einem Taschenrechner ist das schneller gerechnet als interpoliert im Zweifel. Und dafür hatte man sich ja entschieden, weil man bei Interpolation und Berechnung der Formel tatsächlich geringfügig unterschiedliche Werte hatte.
Und ich sage mal, für diejenigen, die es trotzdem gerne gedruckt haben, die Immowert A hat es ja wieder in der Anlage hinten drin.
Ja, richtig, das stimmt.
Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sachverstand mit Herz. Mein Name ist Anne Brackhoff.
Einen wunderschönen guten Morgen hinaus in die Welt. Mein Name ist Patrick Bayer.
Und das ist keine Frühstücksradio-Sendung, sondern ein Podcast über Immobilienbewertung. Und wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute zum Thema 20 Jahre
ach, das.
Patrick in der Immobilienbewertung. Was war, was ist und was kommt? Und das, was kommt, das haben wir ja eigentlich in den letzten Folgen schon recht gut abgefrühstückt. Also wir haben euch ja hoffentlich schon ein paar tolle Einblicke gegeben, was uns 2026 so erwartet, was wir für Herausforderungen haben. Wir hatten den großartigen Sebastian Driessen dann auch zum Gespräch. Und heute wollen wir uns mal um die Vergangenheit kümmern und wir wollen zurückschauen, weil ganz häufig haben gerade auch diejenigen, die jetzt nur die Immowert V kennen, überhaupt keinen Bezug zu Ertragswertrichtlinien, zur Sachwertrichtlinie. Und wir haben aber noch so ein paar Erbschaften aus diesen Zeiten in unserer jetzigen Tätigkeit. Und manchmal ist es ganz cool, nochmal den Bezug dazu zu verstehen. Und da habe ich ja mit jemanden hier, der uns da ganz ausführlich berichten kann. Das machen wir auch gleich. Ja, sehr cool. Ein Zeitzeugen kann man das so sagen. Oh. Wie schön.
Damals war alles besser.
War es wahrscheinlich wirklich, tatsächlich. Naja,
ja.
Aber was war denn so dein Highlight vergangene Woche? Wir haben das total ausgespart bei unseren Gästen und ich finde das schade.
Mhm. Ich habe ein Wanderwochenende hinter mich gebracht, auch wenn es wirklich kalt war, aber es war sehr schön. Am Samstag war ich wandern, am Sonntag war ich wandern und Sonntag war auch gleichzeitig der Auftakt zu meiner Iron Lake Challenge. So.
Jetzt bin ich gespannt.
Habe erstmal was gedroppt hier, ne? Naja, ach, das ist ganz witzig. Meine liebenswerte werden wollende Ex-Frau, Maria, hat mir zu Weihnachten die Teilnahme an der Iron Lake Challenge geschickt. Das ist im Prinzip eine kleine Challenge, die man so gegen sich selber macht. Und zwar geht es um die Umrundung der 10 größten Seen Niedersachsens. Das gibt's halt für jedes Bundesland und das gibt's dann auch für ganz Deutschland und was weiß ich. Und da habe ich gestern mal angefangen, habe mich leicht verkalkuliert. Da stand circa 10 Kilometer. Dachte ich, ach komm, ne, für so einen Januar ist das dann 10 Kilometer auch okay. Bist dann irgendwie nach 2 Stunden durch. So, und dann stand ich nach, weiß ich nicht, einer Stunde 20, stand ich wieder da, wo ich losgelaufen bin. Guck jetzt mal eine Uhr. 6,5 Kilometer und ich hatte mir vorher bei Komoot war das eine Route rausgesucht und offensichtlich dieser Typ, der diese Route irgendwann mal aufgezeichnet hat, ist offensichtlich irgendwie ständig hin und her gelaufen und ich weiß nicht warum und ich bin einfach nur diesen Seeweg gewandert und war da so, da hatte ich überlegt, was machst du jetzt, hast du so viel Zeit, ne, jetzt so, dann ist der Tag wieder so angebrochen und dann war da ein Schwimmbad, dann bin ich dahin und bin einfach für 1,5 Stunden nochmal in die Sauna gegangen, war sehr schön.
Oh, sehr schön. Also es klingt
ja,
sehr...
Ja, ich hatte kurz überlegt, meine Freunde, so wie auch du, wissen ja, dass ich kaltem Wasser sehr zugetan bin. Und ein See beinhaltet ja gerade im Winter sehr viel kaltes Wasser. Und ich hatte jetzt aber keine Schwimmsachen mit, habe aber dann überlegt, eigentlich könntest du doch jetzt nochmal in diesen See springen. Und dann war das aber schon relativ stark frequentiert. In der Nähe von diesem kleinen Strand, den der See hatte, war auch ein Kinderspielplatz. Und da habe ich gedacht, wenn ich da jetzt nackt ins Wasser gehe, dann hast du ja gleich hier die Ordnungsbehörden am Hals.
Erregung öffentlichen Ärgernisses.
Ja.
Also ich muss sagen, ich glaube mittlerweile in Zeiten von, weiß ich nicht, MeTime und hast du nicht gesehen, ist das gesellschaftsfähig geworden. Du musst einfach nur erzählen, dass das Eisbaden ist, dass es jetzt ein Neujahrsvorsatz ist und dann ist das vollkommen cool.
Ja, und wenn das so kalt ist, gibt es auch nicht viel zu gucken, muss man auch mal sagen. So. Also.
Mein Kontakt zur Natur des vergangenen Wochenendes bestand daran, dass ich beim Entenfüttern ausgerutscht bin und fast in den zugefrorenen See reingefallen bin. Da hattest du es besser.
Ja, ja, das stimmt. Schön. Ich wäre freiwillig rein, aber nein, das ja, war schon,
meine
war
Tochter
schon schön.
Auch, ja.
Da, ich konnte ja jetzt im Schwimmbad nicht schwimmen gehen, weil ich ja keine Badesache mit hatte, aber was man sich eigentlich in Schwimmbädern immer ausleihen kann, ist ein Bademantel und Handtücher. Deshalb musste ich dann zwangsläufig in die Sauna, das war jetzt aber auch keine große Sünde.
Aber das klingt sehr gesund. Also so in Summe. Das klingt, also wenn ich war's überlege, auch. Ich habe mich jetzt gerade mal mit dem Quitters Day auseinandergesetzt. Ja, ich habe ja dieses Jahr keine Neujahrsvorsätze, weil ich schon weiß, dass ich es mir klemmen kann. Und da habe ich festgestellt, der ist ja mal am 10. Januar. Es ist sogar ein international anerkannter, nicht Feiertag, aber ein Tag, den man so kennt, den Quitters Day. Und ich glaube, dass du mit deinem Wochenende da viel etwas sehr voraus hattest. Nämlich denjenigen, die jetzt dann doch vor dem Veganuary kapituliert haben, aber wusstest du, dass es auch einen, nicht nur Dry January, sondern einen High January gibt?
Weil man sich einfach zuguckst, oder was?
Nein, weil man sich wahrscheinlich dann anderer, mittlerweile legaler Betäubungsmittel bedient, weil man ansonsten den Dry January nicht aushält.
Habe
ich jetzt
verstehe.
Bei Zeit gelernt.
Also wir schweifen ja ab, aber das muss ich noch kurz erzählen. Ich hatte gestern in der Sauna ein Gespräch belauscht. Drei Mädels saßen an meinem Nachbartisch. Pass auf.
Oh,
und dann sagt die eine, ja, wir haben schon auch lange nichts mehr unternommen, seit wir irgendwie alle Kinder haben, ist das auch irgendwie alles eingeschlafen. Und weißt du noch damals, wo wir uns immer Wodka Red Bull reingekloppt haben? Und dann sagt die andere, ja, und ich habe jetzt neulich gelesen, das soll ja so eine wirklich drogenähnliche Wirkung haben, dieses Koffein und so in Kombination mit Alkohol, das soll ja also wirklich richtig berauschend wirken. Und dann sagt die andere auf einmal, ja, schade, dass wir das eigentlich nicht mehr machen, jetzt könnten wir es so gut gebrauchen.
Und ich denke, wenn du noch mal in die Sauna gehst, geht es umso schneller, ne? Also tatsächlich, ja.
Jetzt weißt du, warum es in einer Sauna kein Wodka Red Bull gibt.
Oh Gott, ich glaube, das würde einen noch ins Koma katapultieren. Oder naja, gut, wie dem auch sei, haben wir euch dahingehend auch mal abgeholt. Wir haben ja so viel schönes Feedback bekommen, dass wir so kurzweilig sind. Und ich glaube, wir werden diesem Titel auch gerecht. Das freut mich sehr. Dann lass uns doch mal neben all dem Wodka Red Bull und Sauna und Entenfüttern mal zur Immobilienbewertung zurückkehren.
Ist ja auch berauschend.
Ja, absolut. Und wenn man den vollen Durchblick dann irgendwann erreicht hat, und ich glaube, dieser Punkt kommt nie, das habe ich erst wieder nach der letzten Folge mit Stefanie Schäfer gelernt. Ja, wir rauschen jetzt mal in die Vergangenheit. Hol uns mal ab. Als du so angefangen hast, da gab es ja die ImmoWertV noch nicht, korrekt?
Katastrophe. Ja, ich muss ja zweimal anfangen. Habe ich das eigentlich mal erzählt? So, also so richtig anfangen?
Ich weiß es nicht. Also hol aus, wir haben Zeit, ich gehöre ganz dir.
Also ich glaube, es war gegen Ende 2008, habe ich in Hamburg-Bergedorf bei Sprengletter meine Ausbildung angefangen. So. Und das zog sich dann, ich habe das jetzt nicht so monatsweise gemacht, ich habe das ein bisschen auseinandergezogen. Ich hatte ja vorher zwar schon Immobilienbewertung gemacht, aber immer nur im Belangungswertkontext mit den Banken, ne? Und wollte das jetzt also mal professionalisieren, habe ich mir gedacht. So. Und dann war es ja so, dass ich im Zuge dessen meine erste Scheidung noch parallel vollzogen habe und deshalb einige Seminare, so ein halbes Jahr, ausgesetzt habe in 2009. Damals war der Ralf Kranich noch der maßgebliche Ausbilder deiner A-Reihe bei Sprengnetter. Und dann wollte ich mich wieder anmelden und dann habe ich kurz mit Ralf Kranich telefoniert, wie er das jetzt mir empfehlen würde, auch aufgrund meines Leistungsstands. Er kannte mich und sagt, also Herr Bayer, soeben hat sich die Wertermittlungswelt ja vollständig verändert. Ich würde einfach sagen, Sie fangen nochmal von vorne an. Und dann habe ich den ganzen Krams nochmal von vorne gemacht, weil das genau mit der Einführung der NRK, der ImmoWertV einherging.
Die erste so, quasi. Ne?
Richtig, genau. ImmoWertV 2010 mit einem komplett neuen Regelwerk. mit 9 NHK quasi. Also die gab es dann ja noch nicht mal. Also es gab ja erst die Immowert V und 2012 im Rahmen der Sachwertrichtlinie sind ja erst die 9 NHK veröffentlicht worden.
Die uns jetzt noch lieb und treu sind, ne?
Ja, die ja, so wie wir, wie ich mit Sebastian quasi gewettet habe, irgendwas zwischen NRK 2025 bis NRK 2030 heißen werden. Und das war wirklich wild. Und deshalb bin ich jetzt gerade so gelassen. Wir haben ja auch gerade diese leicht, ich sag mal, verkackte Übergangsfrist mit der Immowert V. Da war es ja für die, die so ein bisschen neu in der Branche sind, ja so, dass die Übergangsfrist der Immowert V am 31.12.2024 abgelaufen ist. Die sollte eigentlich bis Mitte 2027 verlängert werden, aufgrund der Pläne von Herrn Lindner zur Gründung seines Altersruhestandes und damit verbundenen Neuwahlen ist das aber nie dazu gekommen. Und jetzt sind wir quasi in so einem luftleeren Raum, kann man gar nicht sagen. Also die alten Modelle haben natürlich weiterhin ihre Gültigkeit, ja. Aber wir haben wenigstens alte Modelle, so richtig, ja. Und damals war es halt so, dass die Immowert V dann halt kam und dann ja auch die Sachwertrichtlinie dann irgendwann kam. Ich glaube, als erstes kam die Bodenrichtwertrichtlinie, wenn ich das richtig erinnere, dann die Sachwertrichtlinie, dann die Vergleichswertrichtlinie, glaube ich, in der Reihenfolge und dann 2015 als letztes die Ertragswertrichtlinie.
Aber jetzt muss man noch mal ganz kurz zurückgehen. Jetzt bin ich total interessiert. Was hatten wir denn gemacht, bevor die Immowert V da war, in Kombination mit seinen Richtlinien? Also was hattet ihr da an den Händen? Ich habe nämlich irgendwie immer
gedacht,
damals. Okay, das ist interessant. Und was, wie im Wesentlichen hat die sich unterschieden von der Immowert V?
Also die, wenn man sich das mal anguckt, die Wert R damals, die war, die hatte sehr, sehr viele Anlagen und hat auch sehr, sehr viel schon vorgegeben, muss man sagen. Also ich weiß gar nicht, ich guck noch mal eben rein, damit du dir mal ein Bild machen kannst, wie viele Anlagen die Wert R eigentlich hatte. Die Wert R hatte 22 Anlagen.
Jesus.
Und die hat im Prinzip genau plus, nee, das waren die, genau, 22. Das waren sowas wie Umrechnungskoeffizienten, Anpassungsfaktoren war dann noch dabei. Und da war ganz, ganz viel auch berücksichtigt. Also ich nur mal so ein bisschen, da, wir gehen mal durch die Anlagen, zumindest zum zweiten Teil, ne? Verkehrswert des Erbbaurechts, Verkehrswert des Erbbaugrundstücks, Gebäudewertanteil des Erbbaurechts und des Erbbaurechtsgrundstücks. So, Wert eines unentgeltlichen Wohnrechts für den Berechtigten. Anlage 17, Verkehrswert des mit einem unentgeltlich Wohnrecht belasteten Grundstücks. 18, Wert eines unentgeltlichen Nießbrauchs. 19, Verkehrswert des mit einem unentgeltlich Nießbrauch belasteten Grundstücks. 20, zeitlich unbefristetes Wegerecht. 21, Leitungsrecht. 22, Überbau. So, und da war es ja so, das sind quasi so die besonderen Verkehrswertermittlungen. In dem ersten Teil hatten wir dann solche Sachen wie Muster-Erbbaurechtsvertrag für Wohnzwecke, Umrechnungskoeffizienten, GFZ, Abschreibungsdivisoren, Diskontierungsfaktoren, Tabelle zur Wertminderung wegen Alters von Gebäuden, die NRK 2000, was haben wir hier noch gehabt, schönes, baufachliches Gutachten über das Baugrundstück. Ja, also das war schon wesentlich umfangreicher. Das hatte all in all auch, ich guck mal, 187 Seiten.
Ach du Heimatland.
Ja, und da ist dann halt sehr, sehr viel rausgenommen worden. Oder ich sag mal, die Immowert V hat dann ja vieles aufgegriffen. Und es war dann in Teilen immer noch so, dass man zum Beispiel bei Erbbaurechten immer noch die Wert R 2006 herangezogen hat. Bis, also eigentlich in Teilen, man möge mich da korrigieren, aber in Teilen bis jetzt zur Novelle der Immowert V noch teilweise.
Das wollte ich nämlich gerade fragen. Was sind denn noch so Restanten, die uns erhalten geblieben sind?
Jetzt haben wir gar nichts mehr, aber bis zur Novelle hatten wir schon noch ein bisschen was, ja.
Okay, das heißt, so richtig die Verfahrensregelung gab es in der Wert R nur in Form von Anlagen. Verstehe ich das
nicht? Nein. Also die Verfahrensregelung, die gab es schon. Es war aber sehr, sehr viel mehr. Das war sehr, sehr viel komplexer, muss man sagen. Ne?
Okay.
Es war insgesamt, waren viel, viel mehr Sachen erklärt, erläutert, geregelt. Und dann nochmal in den Anlagen vertieft. Also es ist wirklich, das war wirklich schon umfassend, muss man sagen.
Und dann kam die Immowert-V und hat alles etwas, korrigiere mich, oder untersuche aus, schöner, schlanker, schlechter gemacht. Was darf man
schlanker
sagen?
Schlanker. Ich würde sagen schlanker. Ja, das muss man schon sagen.
Das heißt, wenn du jetzt mal an diese Zeit zurückdenkst, als du dann in die zweite Ausbildung, also in den zweiten Anlauf gegangen bist, was wurde anders gemacht mit der Immowert-V? Also was hat so, was für eine bahnbrechende Veränderung mit sich gebracht in der alltäglichen Arbeit?
Also man muss ja sagen, so viel Wertermittlungserfahrung mit der alten Wert-R, so im richtig klassischen Sinne, hatte ich ja nicht. Ja, man muss aber sagen, wir hatten ja seit 2009 dann auch die Bellwert-V. Ja, also dieser Bereich 2009, 2010, das war schon wirklich schon recht grundlegend. Ja, und man muss natürlich auch sagen, mit der Einführung der NAK 2010 hat sich ja ganz, ganz viel geändert. Ja, also die Baunebenkosten waren enthalten. Wir haben andere Kostenansätze gehabt. Wir haben andere Gebäudetypen gehabt. Wir haben andere Gesamtnutzungsdauern gehabt. Wir haben teilweise auch andere Abschreibungsmodelle gehabt, also Wertminderungsmodelle und so weiter und so fort. Und das ist, und was man sagen muss, was ja in den letzten Jahren immer mehr gekommen ist, das ist ja das Thema Modellkonformität. Also dieses Thema Modellkonformität, so in der alten Wert R gab es nicht so stark oder so reglementiert wie heute. Also heute ist das ja ein eigener Paragraph in der Immowert-V, ne? Modellkonformität. Mhm. Das war früher tatsächlich nicht so. Ja? Und da muss man auch witzigerweise sagen, da wurde Sprengnetter immer für belächelt, weil Sprengnetter immer auf diese Modellkonformität bestanden hatte. Und das hieß immer, die Sekte dabei Sprengnetter wieder, ne? Und heute ist das tatsächlich State of the Art, ne, muss man sagen.
Tatsächlich. Und jetzt finde ich ja, wenn wir auch mal in die unterschiedlichen Modelle der Gutachterausschüsse reinschauen, haben wir ganz häufig halt noch diese Begegnung mit den Richtlinien. Ja, und ich habe damals, weiß ich noch, im Fachwirt auch noch Kontakt dazu gehabt und bin, weil ich damals ja nicht hauptsächlich Wertermittlung gemacht habe, noch in dem Wissen in die Ausbildung gestartet, dass es die noch gibt. Und die wurden ja tatsächlich mit Einführung der Immowert-V 21, also zum 01.01.22, glaube ich, ja wie ad acta gelegt. Oder? Korrigier mich bitte. Ja.
Genau, die wurden auch außer Kraft gesetzt, richtig.
Ja. Ist richtig. Aber die touchieren ja irgendwie immer noch so ein bisschen unseren Bewertungsalltag.
Ja,
also,
weil ja diese Übergangsregelung quasi außer Kraft gesetzt wurde, sag ich jetzt mal freundlich. Ja? Also eigentlich sollten sie das ja nicht mehr tun, weil sie wurden ja außer Kraft gesetzt. Und eigentlich sollten wir ja ab 2025 ein einheitliches Modell für jedes Datum, für jedes zur Wertermittlung erforderliche Datum haben, genau, so.
Ah ja, okay, alles klar. Und was würdest du sagen im Hinblick auf die alte, weil, wie gesagt, ich kenne es ja wirklich nicht, im Hinblick auf die alte Immowert-V und die jetzt aktuelle, was sind da so die wesentlichen Veränderungen gewesen?
Also ganz wesentlich im Sachwertverfahren die Vereinheitlichung der Gesamtnutzungsdauer. Wir hatten ja früher die standardstufenabhängige Gesamtnutzungsdauer, so rum. Das ist ja jetzt typisiert worden auf dann 80 Jahre, ne, bei Ein- und Zweifamilienhäusern beispielsweise. Dann die Wiedereinführung der Regionalfaktoren. Das gab es ja früher schon, also vor der Immowert-V 2010 gab es ja auch Regionalfaktoren. Das ist wieder eingeführt worden. Ich glaube persönlich auch ein bisschen so aus politischem Willen, weil man dadurch ja die extrem hohe und extrem niedrige Sachwertfaktoren ein bisschen glätten kann.
Ah ja.
Und ansonsten, was mir immer noch auffällt bei den Älteren, die ärgern sich manchmal darüber, in der alten Immowert-V gab es hinten in der Anlage, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, Barwertfaktoren und Abzinsungsfaktoren. Und
man konnte mal so schön in der Tabelle suchen.
Genau, und viele regen sich auf, dass das nicht mehr dabei ist. Und also ich sag mal, das ist natürlich nur Übung, aber ich finde, mit dem Taschenrechner ist das schneller gerechnet als interpoliert im Zweifel. Und das, dafür hatte man sich ja entschieden, weil man bei Interpolation und Berechnung der Formel tatsächlich geringfügig unterschiedliche Werte hatte.
Und ich sage mal, für diejenigen, die es trotzdem gerne gedruckt haben, die Immowert A hat es ja wieder in der Anlage hinten drin.
Ja, richtig, das stimmt, ja.
Ja. Tatsächlich. Also genauso wie die schon bereits angepassten Restnutzungsdauern nach Gesamtnutzungsdauer und Modernisierungspunkten. Das ist ja auch alles schon an der Immowert A hinten angebracht. Die kam ja tatsächlich, nachdem ich auch schon fertig war. Also ich weiß, dass sie damals, als ich die Ausbildung gemacht habe, im Entstehungsprozess war und wurde, glaube ich, Ende 23 wurde die vorgestellt oder Anfang 24 eingeführt, ne?
War ich, und ich auch so, ja, die, so richtig eingeführt wurde die ja nicht, weil die wurde ja nie eingeführt. Sie wurde ja nur von dieser städtebaulichen Fachkommission Städtebau zur Kenntnis genommen und nie aber irgendwie verbindlich eingeführt. Hm.
Ja, aber sie ist letztendlich, ich finde immer, also jetzt so richtig für Anfänger ausgedrückt, wie ein kleines Lehrbuch nochmal. Also sie nimmt ja zu jedem Paragraphen der Immowert vor Bezug und kommentiert den quasi und hat, finde ich, auch trotzdem im Anhang nochmal sehr viele Hilfsmittel. Also die BG, das BGF-Haus ist mit drin. Dann, ich sag mal, die Erklärung zu den Modernisierungen hinsichtlich zeitlicher Differenz. Und ich würde, glaube ich, jedem jetzt raten, der sich damit beschäftigt, liest dir mal die Immowert V durch zu Beginn, weil die ist ja nicht sehr umfangreich. Mhm. Und dann nimm dir die Immowert A. Und ich muss sagen, ich habe sehr regelmäßig die Immowert A mit dazu und finde das sehr unterstützend.
Tatsächlich ist sie jetzt auch richtig drin, dieses BGF-Haus, diese Zeichnung. Mhm. Ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist, aber in der alten Immowert V war ja dieses BGF-Haus drin und diese schraffierten Linien, die quasi die anrechenbaren Bereiche zeigen wollten, waren nur bis zur Innenwand gezeichnet. Und das ist irgendwie über die Jahre niemandem aufgefallen. Und jetzt in der Immowert A sind diese schraffierten Linien tatsächlich auch bis zum äußersten Punkt der Außenwand quasi gezeichnet.
Das ist also mir noch nicht aufgefallen. Ich habe ja damals die Materialien aus der Ausbildung mit gehabt und habe mir den immer abgelegt und wusste so, ah, ist klar, das sind meine Hilfsmittel und jetzt sind sie ja tatsächlich in Immowert A mit drin und ich könnte da jetzt danach schauen. Was wohl auch ein ganz beliebtes Arbeitsmittel.
Entschuldigung, was ich nochmal vielleicht anmerken muss, ja, was mir gerade einfällt, die WGFZ-Berechnung hat sich ja grundlegend nochmal geändert.
Erhelle uns dahingehend, weil ich kenne sie ja nur so, wie sie jetzt gerade ist.
Also früher war es so, dass wenn Aufenthaltsräume in Kellern vorhanden oder möglich waren, dass in die WGFZ-Berechnung noch der Keller mit 0,3 Faktor eingerechnet wurde. Und es stand darin, dass wenn Aufenthaltsräume Dachgeschossen vorhanden oder möglich sind, das Dachgeschoss mit 75% seiner Grundfläche mit 75% der darunterliegenden Vollgeschossfläche angerechnet wird. So. Mhm. Und das führte immer dazu, dass wenn du zum Beispiel, ich sag mal, ein großes Gebäude hast und du hast einen Teil, hast du, weiß ich nicht, ich sag mal, eine Dachterrasse, Flachdach, ja, und der Rest ist dann Satteldach, dass rein rechtlich gesehen man immer noch diesen Flachdachbereich mit hätte anrechnen müssen, was ja Quatsch ist. Und das Ganze war ja auch immer nochmal abgestellt auf die landesbaurechtlichen Vorschriften. Hm. Und das hat man ja dann revidiert, jetzt auf 75% seiner Geschossfläche quasi oder Grundfläche und bezieht sich nur auf das Dachgeschoss quasi. Und zwar immer dann, Wohnaufenthaltsräume vorhanden oder möglich sind. Und das war immer so eine Frage, weil damit hat man nämlich rausgekickt, das steht da nicht so ganz klar drin, aber man hat damit rausgekickt, dass es in manchen Bundesländern sein kann, dass das Dachgeschoss als Vollgeschoss gewertet ist. Und dann hattest du innerhalb der unterschiedlichen Bundesländer unterschiedliche WGFZ-Berechnungen. So, und jetzt hat man immer gesagt, Dachgeschoss einfach immer, unabhängig, ob es voll oder nicht Vollgeschoss ist, mit 75%.
Genau, die Keller ja nicht mehr. Ne? Es sei denn, sie ragen mit 1,40 Meter über die Geländeoberkante. Das habe ich mir nämlich mal so einträglich gemerkt, weil wir in Dresden ganz häufig die Situation haben, dass du ja, ich sag mal, diese Souterrain-Bereiche hast, die dann schon recht deutlich über die Geländekante ragen und man sich dann halt fragen müsste, was ich damit anfangen soll oder halt auch nicht. Okay, richtig und wichtig. Ich wollte jetzt dazu irgendwas sagen. Genau, weil das mit dem 0,3er-Ansatz des Kellers, das hatte ich in irgendeinem Skript wiedergefunden. Und das kommt ja dann tatsächlich aus der Bodenwertrichtlinie, müsste das sein, ne?
Bodenrichtwertrichtlinie.
Ja, Entschuldigung, genau.
Ja.
Spannend. Also, ja, also irgendwo finde ich, selbst wenn es jetzt in den aktuellen Verordnungen nicht mehr auftaucht, wir begegnen dem halt dann doch häufig immer noch mal. Ja, also ich glaube, ich hatte mal von jemandem gehört, sogar von irgendeinem älteren Kollegen, ich weiß nicht wo, der hat teilweise sogar noch eine alte Alterswertminderung benutzt, nämlich diese Rossche Alterswertminderung. Was war denn das eigentlich?
Naja, es gab ja verschiedene. Es gab die parabelförmige Alterswertminderung, die Alterswertminderung nach Ross. Das waren halt unterschiedliche Abflachungen, ne? Und man hat sich dann einfach, weil es, glaube ich, auch zu scheingenau war, würde ich jetzt mal behaupten, hat man dann davon Abstand genommen und gesagt, man nimmt jetzt eine einheitliche lineare Alterswertminderung, genau. Aber das, je nachdem, man kann sich das mal im Internet angucken, die haben halt unterschiedliche, das eine war ein bisschen degressiver, das andere, ne, linear, und naja, so sind die dann halt entstanden da.
Interessant, tatsächlich. Und wenn du dann früher, also wie mag ich mir das vorstellen? Du hattest natürlich trotzdem deine Modellbeschreibung zu deiner Marktanpassung. Die war damals noch nicht so vorgeschrieben, wie sie es jetzt tatsächlich ist. Und da wurde dir die Alterswertminderung an die Hand gegeben quasi.
Genau, da wurde dann dir das an die Hand gegeben. Und wie gesagt, damals gab es ja noch nicht so diese Modellkonformität. Da hat halt jeder auch so ein bisschen geguckt, wie es passt vielleicht.
Ja. Wie war das? Ja. Strenge versus enge Modellkonformität?
Ja, aber genau, genau diese Punkte. Genau, ja. Ja, ja, ansonsten, also was sich natürlich verändert hat, mal weg von den Regularien, das ist Datenzugänglichkeit. Ja, also wir haben ja mittlerweile seit ein paar Jahren jetzt zum Beispiel in Niedersachsen dieses Grundstücksmarktdatenportal. Früher war es tatsächlich so, dass du dann in der ersten Jahreshälfte immer da einen richtigen Aufwand hattest, auch finanziellen Aufwand hattest, um Grundstücksmarktberichte zu kaufen. Und ich weiß noch, Bremen hatte ganz lange keinen digitalen Grundstücksmarktbericht, sondern die haben den immer für, ich glaube, 70 oder 90 Euro oder so, ich habe das gar nicht mehr drauf, immer verkauft. Du musstest den dann bestellen, und dann hattest du hier eine Reihe von Grundstücksmarktberichten rumfliegen, die man sich dann immer erholen musste. Ne? Das hat sich schon verändert, finde ich. Mhm.
Also das stimmt.
Insgesamt auch mit der Einführung von LVMs, ja, in den letzten Jahren hat sich das sehr geändert. Also diejenigen, die heute Datenmangel beklagen, denen sei gesagt, ja, das haben wir immer noch, aber das war wirklich früher schlimmer.
Und auch deutlich träger wahrscheinlich natürlich. Du bist ja nicht weil jetzt auch im Zweifelsfall über diese Shop-Schnittstellen, die ich in den meisten EWMs drin habe, kann ich mir ja selbst in Bayern meine Bodenrichtwertkarte über einen Klick ziehen und bekomme den natürlich gegen die Gebühr, aber halt auch gleich digital eingestellt. Also es stimmt schon, und ich glaube auch, oder wage es jetzt mal zu behaupten, dass auch die Ausbildungsreihen natürlich sich dadurch auch sehr verändert haben, weil viele sich natürlich auch darauf konzentrieren, wie bediene ich dieses Tool, und vielleicht wirklich nicht mehr, wie lerne ich an der Basis noch, wie es von Hand geht. Deswegen, uns haben sie damals gesagt, und das vollkommen zu Recht, schreibt eure Zulassungsgutachten nochmal von Hand. Das ist zwar langsam mehr, aber A, lernst du es dadurch besser, und B, ehe du jetzt vor der Prüfung nochmal eine Software lernst doch lieber fachlich, weil darin wirst du geprüft. Und das würde ich auch jedes Mal wieder so machen. Aber ich glaube, das wird sich oder hilft mir in den nächsten Jahren vielleicht sogar noch etwas mehr verändern.
Also als ich die Ausbildung noch gemacht habe, da war es so, da musste man eine Heimarbeit erstellen. Mhm. Und diese Heimarbeit war Gegenstand, dass man ein Marktdatum selber ableiten musste, also einen Liegenschaftszinssatz oder Sachwertfaktor aus einer eigenen Stichprobe, genau. Und das fand ich super, weil das hilft mir heute. Und ich habe ja immer das B5, praktische Wertermittlung, Ableitung von Marktdaten. Und ich sage mal, wenn ich da sitze, dann gerate ich immer an erstaunte Gesichter, wenn ich sage, aus einer Kaufpreissammlung kann man nicht nur Vergleichsfaktoren ableiten, sondern auch Liegenschaftszinssätze. Und das haben total viele nicht mehr auf dem Schirm. Also die eigene Ableitung von Marktdaten, und das geht ja, muss man auch mal sagen, mittels KI mittlerweile auch noch mal ein Stück einfacher, als es vor 20 Jahren war, fast.
Ja.
So dass jeder auch in der Lage ist, mit ein bisschen Prompting auch zum Beispiel lineare Regressionen oder multiple Regressionen aufzusetzen. Und das hat einen riesen Vorteil. Ich sage das auch immer im Seminar. Wenn du zum Beispiel dir eine umfangreiche Auskunft aus der Kaufpreissammlung besorgst für Einfamilienhäuser in Gera, als Beispiel, ja, so, und du beschäftigst dich damit und du setzt da eine vernünftige multiple Regression drauf und hast dann vielleicht auch ein gutes Bestimmtheitsmaß, dann hast du nicht nur für deinen Wertermittlungsfall eine Lösung gefunden, sondern für eigentlich nahezu alle ähnlichen Einfamilienhäuser in Gera.
Hm.
Und damit, da kannst du immer wieder drauf zugreifen. Und das ist total gut. Weil man muss halt nicht immer das nur objektbasiert machen. Und man kann ja auch mehrere, zum Beispiel mehrere Auskünfte zusammenführen, ja, und kann dann da auch Zusammenhänge untersuchen.
Und du kannst halt auch in deiner Auswahl der Stichprobe sehr detailliert werden. Also vorausgesetzt, du hast die Transaktion, aber du kannst natürlich auch gleich, ich sag jetzt mal, nicht passende Objekte dadurch eliminieren, indem du sie halt vorher prüfst. Weil so kennen wir die Stichprobe ja nur anhand der Eckdaten. Wir kennen sie ja teilweise nicht adressbezogen. Ja, und jemand, der natürlich seinen Markt kennt, der kann auch genau interpretieren, was wann wie zu berücksichtigen ist und was auch tatsächlich passt. Also das finde ich sehr, sehr cool. Das werde ich jetzt auch bei mir ein bisschen übernehmen. Weil du hast ja, wie du schon gesagt hast, du führst ja dadurch dann selber irgendwann deine eigenen Erhebungen, ne? Und genau. Kannst mal wieder drauf zugreifen.
Und das wird natürlich mit der Zeit immer kostbarer, ne?
Und, ja, natürlich.
Zum Beispiel, was viele auch nicht wissen, ich nutze jetzt Sprengnetter Prosa seit 2009 und Ongeo Lora seit 2017, 18 vielleicht, 18, 19, irgendwie so. Und wir haben so viele Daten jetzt gesammelt. Und sowohl in Lora als auch in Prosa kannst du dir Daten selber auswerten aus deinen eigenen bewerteten Objekten. Und du kannst das bis auf die Fallebene, also die Objektebene, dann runterbrechen. Und das ist natürlich ein Datenschatz, den man da irgendwo hat, ne? Das muss man schon mal ganz ehrlich sagen.
Sehr schön.
No.
Ja, du, ich. No. Mir gehen meine Fragen aus, weil ich glaube, das holt uns alle jetzt auch dahingehend ab, wo wir es auch brauchen. Weil, wie du schon gesagt hast, tiefer gehen, das ist halt auch manches einfach jetzt nicht mehr existent. Ne? Aber es ist schon mal wichtig zu lernen, wo kommt es her, was ist so der Werdegang, weil die jetzt lernen, lernen ja nur noch mit der neuen ImmoWert V. Perspektivisch halt dann vielleicht auch mit neuen NHK, wir werden es sehen. Aber ja, vielen lieben Dank.
Das wollte ich gerade sagen. Ja, aber mir gehen ja die Fragen auch nicht aus, Anne.
Oh Gott.
So, wir haben jetzt über meine Vergangenheit berichtet. Jetzt bist du ja diejenige, die jetzt seit 2 Jahren ungefähr dabei ist und hast ja schon den ein oder anderen Schmerzpunkt erlebt. Was ist denn etwas, was du dir frei von irgendwelchen äußeren Zwängen wünschen würdest, wo sich Immobilienbewertung in dem Bereich weiterentwickeln sollte?
Da bin ich ein ganz schlechter Ansprechpartner, weil ich bin ja eine 80-jährige alte Dame, gefangen im Körper einer noch nicht 30-jährigen Frau. Und deswegen muss ich sagen, würde ich mir wünschen, oder ich finde, dass die Entwicklung bedingt natürlich durch diese Datenmenge, und damit meine ich nicht nur die Marktdatenmenge, sondern Informationsmenge, ne, die ich mir überall holen kann, von wo immer ich es möchte, die Entwicklung wahnsinnig schnelllebig ist. Und ich würde mir manchmal wünschen, dass wir auch in der Ausbildung mehr Zeit hätten, wirklich so richtig fundiert diese Kernelemente lernen zu müssen und das Ganze natürlich jetzt nicht fancy im Zweifelsfall über so ein AVM darstellen, weil also ich glaube schon, dass ich eine fleißige Schülerin war und ich habe mich auch mit jedem Skript hingesetzt und ich wollte das verstehen. Und trotzdem ist natürlich dieses Handwerkszeug verloren gegangen. Ja, wir wissen alle, wie lineare Interpolation von Hand geht. Wir wissen, wie wir Barwertfaktoren theoretisch berechnen. Wenn wir es jetzt nicht ad hoc wissen, weiß ich, wo ich nachschauen muss. Wir müssen es ja aber nicht mehr machen. Ich glaube auch nicht, dass es sinnvoll ist, jetzt dahin im Alltagsgeschäft zurückzukehren, weil dafür habe ich schon Tools, ja. Aber zu verstehen, wie funktioniert denn das? Warum passiert das und das, wenn ich jetzt das und das hier umdrehe, ne? Oder ich probiere gerade aktuell eine neue Bewertungssoftware aus. Also ist jetzt kein Geheimnis. Prosa Web habe ich mir jetzt mal als Testmonat zu, weil ich habe bisher wenig mit Prosa gearbeitet, jetzt habe ich es mal. Und da kannst du ja auswählen, ob die Marktdaten automatisiert reinfliegen oder ob ich sie händisch ergänze. Und jetzt bin ich ja meiner Meinung nach zumindest so differenziert, dass ich das ausgeklamüst habe. Ich will keine automatisierte Marktdaten, dass mir die reingezogen werden. Es hat Vorteile, natürlich, aber ich habe manchmal so Angst, man hört dann auf, ach, das klingt jetzt so fieser, man hört dann irgendwann auf zu denken. Wenn du alles nur noch da reingezogen kriegst, drückst aufs Knöpfchen, da kommst du, dann gibt es sechs, wunderbar, Stempel drunter, weiter geht's. Und das soll bitte, bitte für jeden, der das jetzt hört, nicht pauschalisierend sein. Ne? Also ich glaube nicht, dass das jeder so macht, aber ich glaube, es lädt dazu ein. Ja, also man hat dann so das Gefühl, das ist einfach und das ist es halt nicht, weil das lerne ich halt auch. Wir richten halt wirklich was an. Ne? Also wir richten mit dem, was wir machen, wirklich was an. Und deswegen sage ich auch immer, wenn ich in der Ausbildungsreihe meinen Teil dazu beitragen darf, seid euch einfach bewusst, dass ihr im Zweifelsfall jeden Teil dieser Wettermittlung jemanden im Dritten gegenüber verteidigen müsst. Ne? Also jeden Part. Und wenn ich dann irgendwann nicht mehr weiß, wo kommt das und das her oder woher kommt diese Marktanpassung eigentlich, dann mache ich mich so angreifbar. Ich weiß nicht, ob das so fortschrittlich ist, aber so wie du erzählt hast, dass man früher in der Ausbildung wirklich noch die Basics mitgelernt hat, das würde ich mir manchmal wünschen, wieder, dass sowas eine größere Rolle dann doch spielt in der Ausbildung, weil uns das natürlich auch fachlich dann richtig gut qualifiziert. Ja, also es gibt die Tüchtigen, die machen das natürlich auch, ich sag mal, aus Eigenmotivation, aber es kommt schon in der Ausbildungsreihe weniger vor und das würde ich mir wünschen. Man muss aber dazu sagen, weil die Frage ja war, wo geht die Immobilienwertermittlung hin? Naja, wir kommen natürlich an diesem ganzen, ich sag mal, Beschleunigungsprozess, Digitalisierungsprozess halt auch nicht vorbei. Also irgendwie geht mein Wunsch und die Realität total konträr. Oder wie siehst du das?
Ja, ich finde, was wir brauchen, das kenne ich noch aus der Bank, Datenwahrheit, Datenklarheit, ja, kennst du das doch? Aus der Abgabenordnung, glaube ich, kommt das, ne? Es war irgendeine Prüfungsfrage.
Ich habe für mich immer noch dieses gekorene und geborene Inhaberpapier. Das war das, oh, verwende ich dann manchmal. Ja, hahaha. Wann ist gekoren und was geboren?
Bei dieser Datenklarheit, Datenwahrheit ist für mich so ein maßgeblicher Punkt, dass wir meiner Meinung nach schon ganz, ganz großen Schritt gemacht haben in der Vereinheitlichung der Ableitungsmodelle für die zur Wertermittlung erforderlichen Daten. Weil halt früher jeder Gutachterausschuss hat sein eigenes Modell gehabt. Ne? Und wenn wir dahin kommen, dass wir bundesweit ein einheitliches Modell haben, nach dem abgeleitet wird, dann werden ja die Marktdaten auch vergleichbarer. Und ich habe mich wieder am Wochenende damit beschäftigt, wir hatten das ja neulich ja auch im Podcast, was sind eigentlich vergleichbare Gemeinden? Und woran macht man das fest? So, und da habe ich mal für mich jetzt auch, weil das ja hier doch auch mal vorkommt, so eine Art Scorecard am Wochenende entwickelt. Also quasi beim Wandern, wenn man so will, dass ich mir gedacht habe, naja, irgendwie musst du es ja qualifizieren können. Also die ImmoWertV sagt vergleichbare Lagen oder vergleichbare Gemeinden oder die ImmoWertA und du weißt halt nicht so genau, was ist denn vergleichbar? Und ich habe jetzt hier einen Fall. Da geht es darum, dass der Gutachterausschuss halt keine Daten hat, ja. Und dann musst du dir ja erstmal Gedanken darüber machen, wo holst du die Daten her? So, und nur weil das eine Stadt ist, die an Hamburg grenzt, heißt das ja nicht gleichzeitig, dass du nur Städte nimmst, die an Hamburg grenzen, ja, weil das sagt ja die ImmoWertV nicht. Das sagt ja nicht Nachbargemeinden.
Sondern, und das macht ja auch Sinn, weil gerade bei, also ich komme hier aus Gera, hier ist hier alles, was hier angrenzt, ist Kuhdorf so in etwa, aber da oben kann ich mir schon vorstellen, sobald du teilweise die Straßenseite nur kritisch wechselst, wird es schon schwieriger, also in der Vergleichbarkeit. Hebt dir dazu bitte sämtliche Informationen jetzt kurz auf, weil ich glaube, dazu können wir eine coole, separate Folge machen.
Werden wir tun. Ah, ist ja.
Sehr, sehr cool. Ich wollte jetzt noch irgendwas voll abschließend erzählen. Ach so, weißt du, was ich nächste Woche mache? Also, das ist jetzt blöd für diejenigen, die es hören, weil es zeitverzögert ist. Ich darf meiner ersten Gutachterausschusssitzung zur Ableitung von Bodenrichtwerten folgen.
Oh, herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Trink vorher nicht so viel, sonst musst du ständig Bibi. Also Dienstag. Bei uns dauert es immer länger und es gibt viel Kaffee und Wasser.
Ja, also wir sind für einen ganzen Tag eingeloggt worden. Man hat uns eingeloggt. Nein, wir sind eingebucht worden. Nein, man hat uns eingeladen. Herrgott, nochmal. Und es hieß aber schon, wenn wir nicht fertig werden, sollen wir uns gedanklich schon den nächsten Tag nochmal ein bisschen frei halten. Das habe ich auch gemacht. Und also in Realität sehen wir uns kurz darauf, weil da ist Jahreskongress. Für diejenigen, die zuhören, ich werde berichten. Vielleicht können wir dann ja mal so meine Erkenntnisse als Sachverständigen Grünschnabel da in der Bodenrichtwertableitung so mal mitbringen. Es sind auch, glaube ich, nicht viele Kollegen da. Ich glaube, es sind 6 Leute eingeladen. Das heißt, ich kann mich nicht mal in der Masse verstecken. Und jetzt habe ich Angst.
Und dann entzaubern wir die Bildung von Bodenrichtwerten ein bisschen. Ja, man muss auch sagen, ich bin sehr gespannt auf das, was du erzählst.
Es geht doch um einen Landkreis, von dem ich immer ganz sage, naja, der ist nicht sehr volatil. Ich bin halt wirklich mal gespannt. Das ist auch noch der, in dem ich wohne. Das heißt, ich habe sogar selber meinen Teil dazu beigetragen, wo dann Bodenrichtwert gebildet wird. Naja, wir warten mal ab. Ich bin gespannt und ich werde berichten. Ich danke euch ganz sehr, Patrick, für die Einblicke eines Zeitzeugen der Wettermittlung der vergangenen 20 Jahre. Oh, vielleicht werde ich ja auch mal in 20 Jahren dazu gefragt. Und dann, weiß ich nicht, gucken wir mal. Kann ich behaupten, wir mussten uns mit KI dann auseinandersetzen.
Dann bist du eine 100-Jährige gefangen im Körper einer nicht ganz 50-Jährigen. Ich bin sehr gespannt.
Tatsächlich. Ich bin ja dann schon verstorben. Nein, das ist jetzt nicht mehr lustig. Wir wünschen allen einen wundervollen Start in die Woche. Lasst es krachen, geht hinaus in die Welt und bewertet.
Aber richtig, meine Lieben. Macht's gut. Bis dann.
Ciao.